Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Das Interesse an Hunden begann von meinem heutigen Gast vor über 27 Jahren mit seinem ersten eigenen Hund. Auf der Suche nach einem besseren Weg der Kommunikation mit dem Hund besuchte er zahlreiche Seminare und Fortbildungen von prominenten Hundetrainern aus dem In- und Ausland. Er lernte sehr viele außerordentlich gute Fachleute und deren Methoden kennen. Zur Jahrtausendwende begann er eine 2,5-jährige Ausbildung zum blinden Führhundtrainer in Österreich. Parallel arbeitete er für verschiedene Hundevereine und Privatleute. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat er verschiedenrassige Blindenführhunde und Assistenzhunde ausgebildet. Im Jahr 2004 eröffnete er eine Blindenführhundschule und sein Hundeausbildungscenter in Lausnitz. Seit diesem Zeitpunkt ist er bundesweit als Blindenführhund und privater Trainer für Menschen mit Hund tätig. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat, um uns einen Einblick in die Blindenführhundausbildung zu geben und seinen Weg der Kommunikation mit Hunden uns näher zu bringen. Herzlich willkommen, Uwe Karolos, auch genannt der Karo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Karo. Wir freuen uns auch sehr natürlich auf deine Geschichten und deine Gedanken heute. Erzähl uns doch mal, wie du zu deinem ersten eigenen Hund gekommen bist.
Oh je, okay. Also, Wunsch war schon immer einen Hund. Immer gefragt, Papa, Mama, darf ich einen Hund haben? Nein, das ist die Zeit nicht, wir haben keinen Platz, wir haben kein Auto dafür. Okay, also kein Hund in der Familie. Und dann war ich soweit selbstständig, erst eine große eigene Wohnung, Möglichkeiten, sehr ländlich gewohnt. Jetzt kaufe ich mir meinen Hund, jetzt erfülle ich mir meinen Traum. In eine Tiervermittlungsstelle gegangen, dreimal geschaut. Oh, Golden Retriever, cool, der gefällt mir. Schlohweiß, Irwig von Ammerreuth, den kaufe ich. Was brauche ich für den Hund? Leine, Halsband, der gute Mann hat dann noch zwei Säcke Futter für mich und den Hund parat gehabt. Habe ich damals noch D-Mark viel, viel Geld für den Hund bezahlt. Und dann hat er mir den ins Auto eingeladen. Ich war stolzer Hundebesitzer, habe bezahlt und bin nach Hause gefahren. Zu Hause, Deckel auf, komm, Irwig, wir gehen Gassi. Oh, der Irwig ist Gassi gegangen, ja, glaube ich. Aber nicht mit mir.
Ohne dich.
Aber nicht mit mir. Also habe ich erstmal 2 Stunden den Hund gesucht und dann habe ich den dann aus Angst nie wieder von der Leine gemacht. Ich hatte, glaube ich, sowas von wenig Ahnung von dem, was ich da tue. Es war erschreckend. Also wenn heute ein normaler Kunde zu mir kommt, der weiß mindestens doppelt so viel schon vorab über den Hund als ich. Ich habe gedacht, der Hund hört, der hat Ohren. Und wenn du den rufst, wird er schon kommen. Von Bindung, von Bedürfnissen, von irgendwas. Keinen Plan, null. Hund wieder eingesammelt und dann sind wir an 1,5 Meter Lederleine jeden Tag Gassi gegangen. Er zog, ich zog. Der Hund war damals übrigens 8 Monate alt schon. Es war also kein Welpe mehr. Und dann hat mich ja der Nachbar gesehen und hat gesagt, was machst du mit dem Hund? Ich sag, muss spazieren gehen. Perspektivisch heute mein Lieblingswort, mit den Hunden spazieren zu gehen, kommen wir vielleicht aber noch dazu. Komm doch mal mit zum Schäferhundverein. Ich bin da Mitglied und die zeigen dir schon, wie das geht. Jo, dann Hund ins Auto mit einem Golden Retriever zum Schäferhundverein. Da staunend daneben gestanden, wie akkurat diese Hunde da marschiert sind. Wobei ich schon von Anfang an gedacht habe, fröhlich sehen die nie wirklich aus. Okay, dann durfte ich, Achtung, nie erschrecken, meinen Perserteppich holen. Und man wurde auf den Platz geführt und dann sollte ich laufen. Was hat er gemacht? Wie immer, Leine ziehen war ja sein normaler Status. Und dann hat man mir den Hund aus der Hand genommen, hat meine Kette angelegt, hat gesagt, pass auf jetzt, ich zeig dir, wie es geht. Hat dem Hund zweimal versucht, den Kopf abzureißen. Danach hat der Hund sich so geschreckt, dass der neben diesem Typen da ganz normal, brav, aber eher geduckt und eher Rute geklemmt nebenher gelaufen ist, weil er gedacht hat, oh, wenn ich jetzt ziehe bei dem, dann bringt er mich um. Dann hat man den Hund wieder in die Hand gedrückt und hat gesagt, so machst du das jetzt. Boah, super, jetzt weiß ich, wie es geht. Juhu, ich habe eine Lösung für das Ziehen meines Hundes. Und irgendwie habe ich mich aber nie wohlgefühlt dabei. Also, man hat geruckt, der Hund hat gezogen, man hat geruckt, der Hund hat gezogen, man ist lauter geworden, man ist emotionaler geworden. Und irgendwann hat der Hund keine Lust mehr gehabt auf mich. Es fing beim Anleihen an, der ist dann ja im Zimmer in die letzte Ecke mit dem Anleihen. Und irgendwann habe ich gedacht, so kann es doch nicht sein. Aber Hundeplatz war halt weiter Pflicht, ich wusste es nicht besser und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann ist mir gekommen, dass ich überlegt habe, wie kannst du das anders machen? Und dann ist es eigentlich so gekommen, dass ich immer versucht habe, ja, das besser zu machen. Irgendwann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was verändern, war, dass der Hund am Hundeplatz nicht mehr aus dem Auto aussteigen wollte. Perspektivisch auch, dass der Hund nicht mehr ins Auto einsteigen wollte.
Was hast du in dem Moment gefühlt oder gedacht?
Also irgendwas mache ich grundlegend falsch. Hm. Irgendwas muss besser gehen. Und dann habe ich angefangen, ja, zu lesen, mich kundig zu machen, zuzuschauen, wie machen die anderen das? Und als ich angefangen habe, war halt über dieses, ja, Starkzwang einwirken, korrigieren von Fehlverhalten, das war ja halt ganz noch publik und war auch immer so der Weg, der Königsweg damals zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann bin ich einfach mal nur mit dem Hund am Hundeplatz gefahren, ohne außerhalb der Trainingszeiten, ohne da jemanden zu fragen und habe einfach mal mit dem Ball gespielt. Das war der Anfang. Und als ich dann wieder regelmäßig da Ball gespielt habe und wir einfach nur Ball gespielt haben, dann hat er sich wieder auf den Hundeplatz gefreut. Und irgendwann ist es dann so gekommen, dass der Hund doch recht ordentlich an der Leine ging, aber ich musste ihn belohnen. Und dann hat man natürlich diese ganzen Gedankengänge wie High-End-Leckerchen, Wiener Würstchen, natürlich vom Kalb, logischerweise. Käse, der Beste, also dann hat der Hund auch ein bisschen geschafft. Aber wie das funktioniert, wie halte ich die Hand, wie führe ich den Hund in der Position? Keine Ahnung, absolut nicht. Und dann sind wir hingegangen und habe ich gesagt, irgendwas muss passieren. Und da war der Erste, den ich wirklich kennengelernt habe als Hundetrainer, der Paul Kufner. Der wird dem einen oder anderen was sagen. Das war schon damals teilweise mit Belohnung arbeiten, aber auch immer noch harte Bandagen. Und dann, ja, kam der Tag, als mein Hund nicht mehr aufstand. Da war der Hund 16 Monate. Ui. Dann bin ich mit dem Hund zum Tierarzt gefahren, wie man das so macht. Und dann hat meine Tierärztin zu mir gesagt, der Hund schläft jetzt hier ein. Warum? Ja, wir haben ihn geröntgt. Der hatte weder Hüftpfanne noch Oberschenkelhüfte veranlagt. Rausgestellt hat sich dann, als ich ein bisschen recherchiert habe, er kam aus einer Hundefabrik und da wurden alle Rassen gezüchtet, die es so gibt. Und ja, das war mein erster Hund. Endergebnis mit 16 Monaten erlöst. Trotzdem die letzten 4-5 Monate ein sehr, sehr, sehr verlässlicher Hund, sehr zufrieden, sehr gut motivierbarer Hund, lieb zu allem und jedem, wie man sich das so von den normalen Goldies erhofft, wünscht. Manchmal ist das auch anders, aber das hat mir dann meine berufliche Karriere dann gezeigt, dass es auch andere Goldies gibt. Aber ja, das war mein erster Hund, der Irwisch. Vergisst du nie, wirst du immer in Erinnerung behalten, weil der Hund hat mir extrem viel beigebracht. Der hat mir gesagt, muss einen Weg geben, der nicht Gewalt heißt. Und das ist nach wie vor bis heute unser Motto. Egal, wer zu uns zur Hundeschule kommt, egal welchen Hundebesitzer ich trainieren darf, welcher Hund mir anvertraut wird, es ist immer die erste Regel. Es muss einen Weg außer Gewalt geben. Und wenn ich diesen Weg finde, dann weiß ich, dass er funktioniert. Es gibt nie das Recht, also aus unserer Sicht, immer so unter der Rubrik, wie machen wir es, dem Hund etwas anzutun für Dinge, die ich als Hundebesitzer, als anderer Trainer, vergessen habe, ihm beizubringen. Es ist nie, nie die Zeit für Strafe. Strafe ist nicht unser Ding. Korrektur? Ja, gerne. Wenn das notwendig ist. Aber da wir die Hunde nie über Strafe ausbilden, sind unsere Hunde auch keine Korrektur regelmäßig gewohnt. Das heißt, ich brauche ganz, ganz viele kleine Dinge nur tun, um meinem Hund zu sagen, dass ich was nicht möchte. Aber viel, viel lieber ist mir doch, dem Hund zu sagen, was ich haben will. Und dann sind wir da, Miri, und da haben wir uns auch gut verstanden und waren auf einer Wellenlänge. Dieses verdient ihr Futterprinzip ist nach wie vor unser Heiligtum und das ist unsere heilige Kuh und die werden wir pflegen, weil wir glauben und wissen, dass ein Hund, der sich Futter verdienen darf, ganz, ganz schnell motivieren lässt.
Steigen wir doch da ein bisschen mit rein. Vielleicht wird das für den einen oder anderen doch etwas Neues sein. Du bist ja dann zum Hundetrainer gekommen, also du hast da auch eine Ausbildung gemacht und dann nehmen wir uns vielleicht ein bisschen so in dieses Steckenpferd mit rein, wie ihr das aufbaut, was so der Sinn dahinter ist.
Also grundsätzlich habe ich irgendwann feststellen müssen, dass mein erlernter Beruf für mich nicht mehr ausübbar war. Und jetzt war mein großer Wunsch oder der Gedanke, was machst du mit 30? Ich war 30. Und was machst du perspektivisch mit dem Rest deines Lebens? Was willst du? Ich musste einen neuen Beruf lernen. Ja, irgendwas mit Hunden wäre schon cool. So ein Händchen dafür hat man immer schon rauskristallisiert. Habe ich da irgendwie, habe auch manchmal einen anderen Hund privaterweise so ein bisschen trainiert. Natürlich noch lange, lange, lange mit dem Fachwissen von heute und mit der Kompetenz von heute. Irgendwas mit Hunden machen wäre cool. Was könntest du werden? Technisches Hilfswerk. Die haben eine Rettungshundestaffel. Blöd ehrenamtlich. Sicher toll, sicher gut. Aber beruflich ist da kein Reinkommen. Diensthundeführer, kaputte Knie, brauchst du niemanden fragen. Was gibt's noch? Normale Hundeschule fehlt mir grundsätzlich im Moment damals das Wissen. Fehlte mir die Erfahrung und eine normale Hundeschule zu gründen, da gab es mir schon zu viele. Blinden für Hunde, Assistenzhunde, das ist cool. Boah, da gibt es bestimmt eine Hundeschule, die dich ausbildet, wo du das lernen kannst. Da gehst du hin, sagst, hallo, ich bin der Caro. Oh, ich möchte das hier gerne lernen. Ja, die gab's, aber nicht in Deutschland. Ich habe geschrieben, Schweiz, Niederlande, Deutschland, Österreich. Der einzige, die wir positive Rückmeldung gegeben haben, war die Blindenführungsschule in Österreich. Die anderen hätten alle in Deutschland mich eingestellt, wenn ich schon Blindenführungstrainer gewesen wäre. Manche in Deutschland hätten mich auch ausgebildet, wenn ich ein anderes Geschlecht gehabt hätte.
Wahnsinn.
Und ja, die haben nur Frauen eingestellt oder ausgebildet. Warum, weshalb, sei dahingestellt? Österreich, okay. Angerufen, telefoniert. Wann kann ich mir das angucken? Wann kann ich mich vorstellen? Ja, von mir aus sofort. Okay, mittwochs telefoniert, freitags war ich in Österreich mit Zelt und Auto. Habe mich da vorgestellt und habe gefragt und durfte da mitgehen. Da war zum Glück auch schon ein Blinder mit einem blinden Führhund gerade zur Nachschulung. Der Peter hieß der gute Mann, hatte einen Hoferwart. Und mit dem sind wir dann durch Städte gelaufen. Völlig beeindruckt, was der Hund alles kann, was der Hund kann. Bordstein kann zeigen, welches Sprachvolumen der Hund übersetzen kann. Okay, das willst du, das ist deins, da musst du hin, egal wie. Okay, dann kam, ja, wie finanzierst du das? UPU? Berufliche Reha als Blindenführentrainer. Blindenführentrainer war kein anerkannter Ausbildungsberuf. Puh, ja, dann habe ich die ja so lange genervt von dem Rentenversicherungsträger, bis die wirklich der Sache zugestimmt haben und gesagt, jetzt sind wir denn endlich los, dann gibt er uns unseren Frieden zurück. Ja, mit Sack und Pack nach Österreich allein. Ich wollte nie von zu Hause weg. Ein Grund, warum ich meinen Wehrdienst abgesagt habe, und dass ich ganz schlecht alleine sein kann, ohne Familie. Ein absoluter Familienmensch. Nein, das willst du, das schaffst du. Und dann bin ich nach Österreich. Ich habe da 2,5 Jahre meine Ausbildung gemacht. Das erste Jahr war nur mitlaufen, beobachten, Fragen stellen, Hundepflege, 15 Hunde morgens Gassi, 15 Hunde abends Gassi, 15 Hunde kämmen, 15 Hunde füttern. Das war so mein, mit 30 nochmal, ich sag mal, erstes Lehrjahr oder Praktikum. Aber dann habe ich meine erste Hündin, hatte damals meine Riesenschnauzehündin, gekauft. Die war 2 Jahre alt. Die sollte eingeschläfert werden, weil sie verhaltensauffällig war. Für den Welpen war damals keine Zeit. Deswegen Secondhand-Hund ist eh mein Steckenpferd, muss man dazu sagen. Die Hündin nimmst du, einschläfern kann man immer noch. Franzi, Riesenschnauzehündin, ist 12,5 Jahre alt. Also sprich, ich habe ihr noch 10 Jahre Leben geschenkt. Die konnte nicht alleine bleiben, die konnte ja nichts außer großer Haufen und bös sein. Dieser Hund war aber nicht grundsätzlich böse, sondern der ist böse gemacht worden oder falsch verstanden worden. Sagen wir es mal vorsichtig. Mit der Hündin habe ich dann in Österreich ganz, ganz viel Zeit verbracht. Hatte natürlich meinen Sozialpartner, weil ich war alleine. Und dann habe ich gedacht, was der kann mit seinen Blinden für Hunden da, das musst du irgendwie dir selber beibringen. Weil der hätte dich noch, glaube ich, ein halbes Jahr mitlaufen lassen, ohne dass du an die eigene Praxis kannst. Dann habe ich mir so aus der Werkstatt der Blindenführhundschule so ein altes Blindenführhundgeschirr gebastelt und die Reste zusammengebaut. Und dann habe ich meine Franzi immer nach Feierabend eingeschirrt. Und dann haben wir das Gleiche trainiert, was wir da tagsüber gesehen hatten. Und irgendwann funktioniert das super gut bei meinem Hund. Und dann bin ich zum Chef hin und habe gesagt, hier, hör mal zu, ich bräuchte mal 2 Stunden Zeit mit dir. Ja, was hast du denn? Ich würde dir gerne was zeigen. Bin ich mit dem in Städtele gefahren und dann habe ich die Franzi führen lassen. Und mit dem Tag, wo er das gesehen hat, was ich alleine selbstständig mit dem Hund da gefertigt hatte, hat er gesagt, so, jetzt kriegst du Hunde von uns, jetzt bildest du für uns die Hunde aus und bist dann aktiv mit der Ausbildung von Blindenführhunden beschäftigt. Vielleicht dazu, Blindenführhunde habe ich so gelernt, ist bei uns bis heute noch so, werden ohne Leckerchen, ohne Futter, sprich fürs Arbeiten ausgebildet. Das ist eine ganz andere Ebene, die wir im Hundesport, im Privathundbereich fahren. Dort ist dieses Futterverdienen für uns extrem wichtig.
Nimm uns mal noch so ein bisschen mit rein. Was muss denn so ein Blindenführhund alles können? Was bringt man dem bei? Was macht ihr da in der Ausbildung? Also klar, das sprengt wahrscheinlich den Rahmen, um alles aufzulisten, aber einfach so ein bisschen einen Einblick dafür und ein Gefühl dafür zu bekommen.
Grundsätzlich ist die Voraussetzung, um Blindenführhund zu werden, schon mal eine sehr, sehr große. Also im Moment haben wir keinen Hund in Ausbildung, muss man dazu sagen, weil wir keine Hunde finden. Als erstes muss ich die Abstammung des Hundes nachweisen können. Der muss nicht mal Papiere haben, aber ich muss wissen, wo er geboren ist. Der sollte mittelgroß sein, der sollte gesund sein, von vorn bis hinten. Und da haben wir auch extrem, wir als Schule, extrem harte Bandagen. Und wenn da ein Hund auf dem Röntgentisch beim Tierarzt liegt, der nur eine leichte HD hat, dann ist das für uns schon nicht adäquat, den in die Ausbildung zu nehmen, weil wir wissen, dass die jeden Tag arbeiten dürfen. Charakterlich ist extrem schwierig, Hunde zu finden, die ruhige, ausgeglichene, sozial kompetente, sozial sichere Hunde. Was hilft mir das, wenn der Hund cool und relaxed ist, wenn die Hüfte nicht stimmt oder der Rücken oder die Augen oder die Ellbogen? Umgedreht ist der Hund kerngesund, wenn der zu anderen Hunden ein, Achtung, jetzt bitte nicht erschrecken, Vollpfosten ist, hilft er mir auch nichts. Deswegen, diese Mischung zu finden aus gut und gesund, ist schwierig. Dann kann man vielleicht Welpen züchten, ja. Ausfallquote oder Zuchtquote extrem schwierig, weil ich weiß nicht, was mit einem Jahr ist, wie entwickelt sich der Hund. Secondhand gebraucht, wer verkauft einen gesunden, völlig normalen, gut sozialisierten Hund? Niemand. Also ist auch mit Ankaufen schwierig. Hat früher mal viel, viel besser geklappt mit dem Ankaufen. Also da hat man mal immer mal so ein Scheidungsopfer oder so ein Scheidungshund, die da wirklich eine gute Stelle auch für ihren Hund gesucht haben, hat man da auch schon mal bekommen. Aber im Moment ist das mit den Blinden für uns sehr, sehr schwierig. Anfragen sind genügend da. Also ich glaube, ich habe eine Warteliste von 7 oder 8 Leuten, die gerne einen Hund hätten. Aber wir haben einfach keine Hunde dafür. Dazu kommt, dass die Blindenführhund-Geschichte betriebswirtschaftlich sehr schwierig ist. Also früher war das so, da hat man einen Hund ausgebildet, dann hat man gesagt, okay, jetzt ist der Hund soweit fertig, jetzt suche ich den passenden Blinden dafür. Dann hat man den passenden Blinden besucht, hat seine Eigenheiten erforscht, sein Lauftempo, seine Mobilität, seine Orientierungsfähigkeit, hat dann den Hund fein abgestimmt auf diesen Führhundhalter oder Führhundhalterin und hat dann eingeschult. Mit Beginn der Einschulung wurde früher der Hund bezahlt, also die Ausbildung des Hundes wurde bezahlt und die Einschulungskosten wurden danach, nach Beendigung und nach Gespannprüfung, erkläre ich gleich noch, was das ist, wurde der Rest des Hundes gezahlt. Heißt Gespannprüfung, es kommt ein anerkannter Sachverständiger, der beobachtet den oder die Blinde mit dem Hund in einem meist bekannten, aber auch teilweise unbekannten Gebiet. Wie führt der Hund? Wie ist der eingeschult? Wie passen die zusammen? Wie harmonisch ist das? Wie hoch ist die Fehlerquote? Etc. pp. Grundsätzlich glaube ich, dass so Gespannprüfer manchmal vergessen, dass es ein Lebewesen ist, was da unten seinen Job tut. Und deshalb sehr schwierig. Und jetzt aktuell ist es halt so, wenn nach bestandener Gespannprüfung, dann hat die Krankenkasse, weil Krankenkasse, ne, Blindenführhund ist ein Hilfsmittel, muss man beantragen, kann man genehmigt kriegen. Die Krankenkasse zahlt dann nach bestandener Gespannprüfung den Hund. Das heißt, für mich als Unternehmer ist es so, dass ich irgendwo einen Hund anschaffen muss, der möglichst geeignet ist. Den muss ich aussuchen, den muss ich testen. Der kriegt bei uns eine 3-wöchige Probezeit, heißt erste Woche ankommen. Zweite Woche, oh, Trainingsprogramm geht so leicht los, Trainingstestprogramm. Und dritte Woche ist dann dieses Testprogramm noch einmal, aber mit dem gleichen Inhalt, nur wieder an verschiedenen Orten. Heißt, wenn ich einmal mit dem Hund eine Treppe gelaufen bin, irgendwo als Beispiel, dann laufe ich die das nächste Mal woanders. Weil es durchaus möglich ist, bei dem ersten Test, dass der aus irgendeinem Grund, es kommt ein falscher Außenreiz oder es ist ein anderer Hund in der Nähe oder er findet den Untergrund gerade okay, aber den nächsten Untergrund findet er halt nie okay. Also wir machen diesen Testlauf 2-mal und dann gehen wir mit dem Hund zum Tierarzt, stellen ihn da vor, der Hund wird untersucht von der Nase bis zur Rutenspitze und wenn erst dann alles okay ist, dann würden wir den Hund in Ausbildung nehmen. Dann kommt bei uns 2 Jahre, 1,5 Jahre Ausbildung. Wir haben auch Semesterferien für die Hunde. Das heißt, wir bilden einen Grundstock aus, dann steht der Hund 6 bis 8 Wochen. Nur spazieren gehen, nur laufen, nur essen aus der Schüssel dieser. Und dann nach den 6 bis 8 Wochen nehmen wir den wieder ins Geschirr und dann gucken wir, was geblieben ist. Weil der Blindenführhundhalter oder die Blindenführhundhalterin perspektivisch auch den Hund mal eine längere Zeit außer Dienst haben könnten. Und da wollen wir wissen, merken die Hunde sich das, funktioniert unser Training oder muss ich irgendwo, wie sagt man neudeutsch, nachschärfen, wobei das ein ganz blödes Wort ist. Also wo muss ich nachstellen, wo muss ich noch was trainieren, was besser werden muss. Und dann kommt die individuelle Verfügbarstellung für den Führhundhalter, dann kommt die Einarbeitungszeit, ist auch wieder reglementiert von der Krankenkasse. Meines Wissens nach aktuell 27 Tage, komme ich nie im Leben mit aus, weil wir das auch ein bisschen anders machen, als ich es in meiner Ausbildung gelernt habe. Und dann sagen wir, mindestens 2 Monate sollten die beiden laufen und unsere Fernkontrolle, oder wir fahren auch gerne noch ein 2. oder 3. Mal hin, und dann ist die Gespannprüfung und dann hat die Krankenkasse noch 8 Wochen Zeit, mir die Kohle zu bezahlen.
Davor geht man eigentlich immer in Vorkasse
alles, für sich selber. Alles ist aus meiner Tasche, was ich da mache. Deswegen ist das betriebswirtschaftlich sehr, sehr schwierig in Deutschland.
Und jetzt so ein Zeitraum von Hund anschaffen bis dann Gespannprüfung?
Anderthalb Jahre, zwei. Ich habe ein Limit. Ich muss den Hund spätestens mit knapp 3 Jahren fertig haben. Dann ist er noch von der Kasse zu albar. Weil die sagen, wenn wir so viel Geld für so einen Hund ausgeben, für mich immer noch zu wenig, um qualitativ sicher und seriös zu arbeiten, aber es ist halt so. Marktnachfrage. Es ist wie in der freien Marktwirtschaft, dann wird, ja, der ist die Hundeschule, macht es aber um 500 Euro billiger, Herr Carolus, können Sie nie nachschärfen oder nachbessern oder können Sie noch was drunter gehen vom Preis. Deswegen ist es schwierig. Also so schön und so lieb, wie ich diesen Job habe und so schön wie der ist, es ist betriebswirtschaftlich ein sehr, sehr hohes Risiko, was ich da gehen muss. Deswegen haben wir unsere Fähigkeiten oder ich meine Fähigkeiten genutzt. Und wir haben das adaptiert und wir bilden jetzt Assistenzhunde aus. Diese Assistenzhunde bilden wir aber gemeinsam mit den Haltern aus. Das heißt, dieses betriebswirtschaftliche Risiko ist viel, viel kleiner. Wir suchen den Hund gemeinsam aus. Wir suchen den Hund, fahren den Hund mehrfach besuchen. Wir gucken, dass der Hund zu der jeweiligen zu assistierenden Person passt. Und dann ist er von der 8. Woche dort. Und wir begleiten das. Und das funktioniert hervorragend. Weil die Hunde eine extrem gute Bindung haben. Vielleicht nochmal zum Blindenführen zurück. Liebhaben sollte man so einen Hund nicht. Also soll das Herz aufgehen und sagen, du bist der beste Hund der Welt. Ja, kann man machen, aber der wird sich emotional an einen binden. Ich brauche aber diese emotionale Bindung später für den Führhundhalter. Ich muss diese außen vor lassen, ich muss das reservieren. Deswegen arbeiten wir sehr freundlich, aber versuchen, jede emotionale Bindung aus der Arbeit mit dem Blindenführhund rauszulassen, damit dieses Depot, dieses ich binde mich an dich ein Leben lang für den Führhundhalter bleibt.
Aber ist das nicht sehr schwer, weil man ja, automatisch als Mensch sehr emotional ist und eigentlich ja auch mit Emotionen im Hundetraining viel arbeitet?
Ich kann den schon emotional und wir belohnen ausschließlich emotional bei der Blindenführhundarbeit. Sprich streicheln, anfassen, loben. Das ist alles gut, aber ich lasse ihn nie in mein Herz. Ich kann mit dir genauso freundlich sprechen und du weißt, dass du mir wichtig bist, aber ich werde mich wahrscheinlich nicht verlieben. Und das ist so, wie man das vielleicht kennt, der eine oder andere, dass wenn ein Hund bei einem selbst angekommen ist und man spürt, der gehört zu mir, ich glaube, das kennst du von deinen Hunden viel, viel besser, dann gibt es diesen Moment, da macht es Klick. Und dann ist es dein Hund. Aber diesen Moment des Klickes sollte ein professioneller Blindenführhundtrainer gar nicht zulassen können, weil ich ja von vornherein weiß, ich bilde den Hund aus für eine zweite Person. Deswegen wird mir das Verlieben nie passieren. Und wenn das passieren würde, würde der Hund sofort aus dem Training gehen und würde mein eigener sein.
Okay, krass.
Ja.
Also lass uns noch mal einmal kurz bei der Ausbildung bleiben und so die Aufgaben, was an so einen Hund gestellt werden.
Ja, einfach Augen zu und dann mal die Straße langlaufen. Dann weiß jeder, was da ungefähr kommen kann. Ganz einfach. Nein, Bordsteinkanten anzeigen, Zebrastreifen. Also wir haben eine Höhenhindernisse, ganz was Tolles. Kann kein Stock, viele Blinde gehen ja mit dem Stock und haben so ein Mobilitätstraining, Orientierungs- und Mobilitätstraining abgeschlossen. Heißt, sie haben einen Stock mit einer Rollspitze dran und dann pendeln die sich durch die Stadt. Der Blindenführhund kann das ähnlich, aber er ist ja auch Sozialpartner und mit einem Hund gehen ist ja grundsätzlich eine schöne Sache, sind aber auch nicht alle Blinden dafür geeignet, aber Bordsteinkanten, Höhenhindernisse, ganz was Tolles. Türen, Ein- und Ausgänge von Gebäuden, Ein- und Aussteigen in Straßenbahnen, Ein- und Aussteigen in Bussen, Zebrastreifen, um die Ecke laufen, ganz normal, einfach mal am Fußweg bleiben, automatisch an jeder Bordsteinkante stehen bleiben, Drückerkästen von Ampeln zeigen. Wichtig, wie viel der Hund zeigen kann, was ich ihm im Vorfeld beibringen kann, ist immer davon abhängig, wie wohnt der Blinde, was braucht er für ein Umfeld, was hat er für vielleicht Berufswege, vielleicht was hat er für private Wege zu erledigen. Also wir liefern aus, in Anführungsstrichen, unsere Hunde haben um die 70 Hörzeichen in Kombination. ja, das ist, hört sich jetzt viel, viel an, aber wir sprechen auch da relativ im Satz oder in Wortgruppen mit den Hunden. Und die können das zusammensetzen, wenn sie das verstanden haben und wenn sie dafür geeignet sind. Und die haben da wirklich, wirklich Freude. Also es gibt ja manchmal so das Urteil oder Vorurteil, einen Blinden für Hunde haben ein ganz schlechtes Leben, weil die sind ja immer in diesem blöden Führbügel, in diesem Geschirr da drin. Die haben keine Freizeit. Das stimmt alles nicht. Wir haben ganz normale Familienhunde mit der Besonderheit, dass die führen können. Also die gehen eben genauso in Freilauf und die haben auch überall Freilaufrecht. Der Blinde darf die also von der Leine machen, dann kriegen die ihr Kenndeckchen angezogen, da steht halt drauf Blindenführhund und dann dürfen die sausen. Wo andere Hunde Leinenpflicht haben, sind die von der Leinenpflicht befreit. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, oh, Hund jetzt frei, blind, wie kriegt er seinen Hund zurück? Das ist ja relativ einfach. Ich glaube, wenn man einen Blindenführhund hat und seinen Namen ruft und sagt, komm her, sollte der wohl kommen. Das wäre das Erste. Und damit man ein bisschen Orientierung hat, kriegen die Blindenführhunde ein Glöckchen an. Und dann weiß der Blinde, wo es läutet, ist mein Hund. So sieht es im Freilauf aus. Aber wie gesagt, was der Hund dann kann, da kann man einfach nur sagen, stellt euch vor, habt die Augen zu und orientiert euch. Und für Leute, die das noch nie im öffentlichen Straßenverkehr machen wollen, würde ich auch empfehlen, dass das relativ gefährlich ist. Einfach mal in der Wohnung. Einfach mal die Augen verbinden und dann sich einen Kaffee kochen. Würde so mal ein bisschen in die Richtung zeigen, was da alles geht. Oder einfach mal nur vielleicht am privaten Grundstück den Weg zum Auto laufen. Oder an der Haustür, wenn man in einer Etagenwohnung wohnt, zu sagen, okay, an der Haustür Augen zu, dann Schlüssel aus der Tasche, Schlüssel auf, Haustür auf und dann laufe ich mal mit zu den Augen in meine Wohnung. Bitte, bitte nicht nachmachen, kann wehtun. Deswegen.
Verletzungsgefahr.
Ja, ganz, ganz groß. Also, wobei wir als Blindenführhundtrainer das können. Also es gibt Führhundschulen, die das regelmäßig auch nachschulen. Das heißt, wir müssen unter Sichtentzug laufen mit Stock, damit wir das Grundprinzip oder das Grundverständnis auch behalten. Also ich habe zum Beispiel, wenn wir Gassi gehen abends im Dunkeln, brauche ich keine Lampe. Also ich kann mich in meinem Bereich komplett frei orientieren. Aber das lernt man mit sich. Da gibt es so schöne Geschichten, da gibt es so Ausstellungen für Blinde. Hört sich dumm an. Gibt es aber. Zum Beispiel den Dialog im Dunkeln. Das ist ein komplett schwarzer Raum und der wird dann von Blinden ausgestattet und da wird so ein Leben auf der Straße mit Blinden ja nachgespielt und man kann sich da als Sehender einfach mal in die Welt der Blinden begeben. Da kriegt man so einen Stock in die Hand und dann kann man das mal miterleben, wo das Verletzungsrisiko oder relativ gering ist oder so ein Dunkeldinner gibt es da auch, also so Dunkelrestaurants, das ist immer sehr spannend. Die ganz Mutigen gehen im weißen T-Shirt. Ja, das wäre mal so eine Geschichte.
Okay. Ja, und das, was macht jetzt ein Assistenzhund oder was für Assistenzhunde bildet ihr jetzt aus zusammen mit den Besitzern? Also,
wir haben uns so ein bisschen spezialisiert darauf, auf diese Geschichte der PDBS-Assistenzhunde. Posttraumatische Belastungsstörung oder Syndrom, wie man es auch immer übersetzen will. Häufig sind das Personen, die einen emotionalen, schwerwiegenden Schicksalsschlag oder eine Zeit lang, denen es wirklich schlecht geht, wo der Körper zwar noch anwesend ist, aber der Geist dann meist nicht mehr will. Und da gibt es so Episoden, die können die Hunde dann gut vorwarnen. Die Hunde sind immer da, die sind immer kontaktierbar. Und wenn man das dann richtig deuten kann, dann kann dieser Hund diese entsprechenden Anzeichen wahrnehmen und schon vorher ahnen. Also es gibt Hunde, die werden da, wenn so eine Episode kommt, weil so ein PDBS-Anfall, so ein Moment, der so negativ wirkt auf den Betroffenen, die werden ganz hibbelig. Die fangen an zu tanzen, zu steppen. Dann gibt es Hunde, die frieren ein. Die werden steif. Dann denkt man, die haben einen Steifknopf im Ohr. Die machen nichts mehr. Die hören nicht mehr auf Sitz, die hören nicht mehr auf Platz. Weil die schon wissen, hier, Frauchenherrchen, guck mal, hör mal in dich rein, wie geht's denn dir eigentlich? Also da gibt's die verschiedenen, das kann ich gar nicht so ausbilden oder ich kann es gar nicht so trainieren. Ich muss als Hundetrainer erkennen, was macht der Hund in welcher Situation? Wie geht's dem Betroffenen? Geht's dem gerade gut? Und das Gute oder Schlechte ist, mittlerweile gelingt's mir, auch solche Episoden vorher zu ahnen. Also ich gucke die Leute an und dann weiß ich schon, oh, jetzt muss man irgendwas machen, weil jetzt kommt es gleich wieder zu so einem Moment.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Mhm. Ist es nur die Beobachtung dann, was der Hund realisiert und darauf reagiert oder die Verhaltensweisen oder riechen die tatsächlich auch, dass da sich was verändert?
Also es gibt ja schon, ist ja bekannt, dass es zum Beispiel auch Diabetikerwarnhunde gibt.
Ja, genau.
Deshalb frage ich schon die Richtung. Die riechen das. Also ich, aus meiner Sicht ist es in so einer Beziehung eine Kombination aus beiden. Körpersprache wird anders, Geruch wird anders, Bewegungsapparat wird anders, Sprachzentrum wird anders. Es gibt ganz so viele Leute, die da sehr, sehr langsam werden beim Sprechen. Das ist immer ein bisschen abhängig, wie äußert sich das bei dem einen oder anderen individuell. Deswegen ist es schwierig zu sagen, der Hund wird in seinem Leben, der Hund ist jetzt 8 Wochen alt, der wird jetzt in seinem Leben das mal so und so anzeigen. Keine Chance. Immer verschieden. Okay. Nur dieses Rauslesen, wann er wie er was macht, das ist dann halt mein Job und den kann ich, glaube ich, ganz gut.
Wahnsinn. Aber würdest du jetzt, um nochmal so ein bisschen den Bogen zum Hundetrainer zu bekommen, wir hatten tatsächlich mal in unserem Gedankenspaziergang so eine Frage von jemand, wirst du auch kennen, der Hund zeigt eine Verhaltensauffälligkeit, nenne ich es jetzt mal, bei der Besitzerin, beim Besitzer, dann nimmst du den Hund oder jemand anderer und der Hund zeigt es nicht. Und dann haben wir so ein bisschen uns Gedanken gemacht, an was liegt es? Klar, sagt man oft, ja, Körpersprache und was weiß ich, aber ich habe halt auch gesagt, ich denke tatsächlich, dass wir auch hormonell, klar, wir verhalten uns anders, wir reagieren anders, ich denke, Energie spielt da eine Riesenrolle auch, aber dass ich denke, auch mit der Ausschüttung von Hormonen und allem, dass das einfach so ein Zusammenspiel von vielen Faktoren ist.
Schwierig. Also, aus meiner Sicht gibt es das als Phänomen, das kenne ich auch. Ein Kunde kommt zu mir und sagt, bitte Caro, halt mal nur den Hund fest. Könnte es schon passieren, dass du ein anderer Hund ist. Hm. Hat was ganz viel mit Struktur zu tun, hat was mit Rudelrangfolge zu tun, hat was mit Respekt zu tun, hat was mit Gelassenheit zu tun. Ideales Beispiel ist zum Beispiel, die Kunden kommen auf unser erstes Blind Date. Privatkunden jetzt, ne? Jetzt sind wir nicht mehr beim Assistenten. Bloß als Beispiel, die Privatkunden kommen auf Blind Date, heißt, wir treffen uns in der gewohnten Umgebung des Hundes. Ich melde mich per Telefon an und sage, hallo, der Caro ist da, bitte einmal loslaufen, alles machen wie immer. Und dann laufen die los und versuchen, alles wie immer zu machen. Die wissen ja, dass ich in der Nähe bin, aber der Hund weiß es nicht. Deswegen kann ich einmal so ein Grundkonstrukt erkennen, wie der Hund im Moment tickt. Dann gehe ich während dieses Blind Dates dazu. Wir unterhalten uns, der Hund darf mich als Fundstück der Woche mit nach Hause nehmen und wir sitzen dann zu Hause bei einem Kaffee und reden, was ich machen würde, wenn es mein Hund wäre. Und selbst da kommt es schon vor, dass ich nur anwesend bin und die Hunde sich anders verhalten. Was da der ausschlaggebende Punkt ist, ob es die Souveränität ist, die Ruhe ist, die Gelassenheit ist, der Respekt ist, die Ausstrahlung ist, das spielt so viel rein, dass man das wirklich gar nicht beantworten kann. Problematisch finde ich beim Assistenzhund, wenn ich zu viel, das sind wir wieder bei den PDBS-Assistenzhunden, zu viel mit dem Hund mache, sprich, dass ich zu viel zeige, dann orientieren die sich ganz schnell bei mir, weil die wissen, bei mir ist die Kommunikationsebene ganz, ganz einfach und ganz, ganz klar getrennt. Die verstehen relativ schnell, wenn man ordentlich handelt, was man von denen will. Deswegen Assistenzhunde, gerade für den Bereich PDBS, fasse ich so gut wie nie an. Okay. Das versuche ich immer dem Besitzer in langen, langen Erzählungen, langen, langen Gesprächen, auch im Vorfeld, bis der Hund angeschafft ist. Meist findet man einen Wurf, der irgendwo ja geplant ist oder kommen könnte, hat sich die Elterntiere angeschaut. Also ich fahre mir dann immer die Elterntiere anschauen, auch für den Assistenzhund dann. Und dann gucke ich, könnten wir da etwas generieren? Ja, nein, vielleicht. Und dann ist schon viel, viel Zeit im Vorfeld, diese Assistenzhundehalter auf ihren zukünftigen Lebenswegefährten vorzubereiten. Das beginnt mit ganz, ganz vielen Gesprächen, einfach erklären, wie tickt der Hund, was hat der Hund für Bedürfnisse, was brauchst du denn, wie geht's dir denn? Also bei uns ist da immer auch ein Psychologe oder ein Psychotherapeut dabei, der das begleitet. Das heißt, ich kriege da eine Schweigepflichtentbindung, setze mich dann auch mit den behandelnden Therapeuten zusammen und dann reden wir, was kann der Hund in dem Fall für die spezielle oder für den speziellen Klienten tun. Und dann gucken wir, dass wir den Hund dafür passend finden. Da ist das so ein bisschen, ja, persönlicher und nicht so zu verallgemeinern wie beim Blindenführen.
Jetzt hast du was ganz Interessantes gesagt. Du schaust dir die Elterntiere an. Das heißt, du gehst jetzt so weit durch deine Erfahrung, dass du sagst, auch da kannst du schon sehen, in welche Richtung könnte das gehen. Oder
also das ist ja nun mal ganz einfache Genetik. Also ein Mann 1,70, eine Frau 1,70, wir hatten keine 2 Meter Kinder kriegen. Grundsätzlich gilt, dass diese Genetik genauso für das emotionale Fenster oder für das Verhaltensfenster. Sicher ist viel, viel Erlerntes dabei. Auch bei den Elterntieren sieht man erlernte Verhaltensmuster und sieht wirkliche Charaktereigenschaften. Und ich glaube, wenn man das kann, dass man unterscheiden kann, was ist ein erlerntes Verhaltensmuster und was ist eine Charaktereigenschaft, dann hat man schon mal gute Karten als Hundetrainer, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Aber ich schaue mir auf jeden Fall die Mutterhündin an und den Frühen versuche ich so gut wie es geht kennenzulernen. Aber dann ist letztens die Entscheidung, trifft halt wirklich die individuelle Hund. Gerade bei den Assistenzhunden gibt es so ein paar Tests, ohne zu weit ins Nähkästchen zu greifen, die wir machen, wo wir wissen, dass die zwei dann wirklich auch zusammenpassen. Also ich fahre dann mit dem betroffenen Klienten dahin und dann gucken wir, ob der Hund da passt oder nicht passt. Und ich sehe dann, wie die aufeinander reagieren. Manchmal fahre ich mir den Hund auch nur allein anschauen. Aber in der Regel ist der zukünftige Besitzer da dabei. Und dann muss man halt zum Beispiel, wie bei dem letzten, zweimal nach Bremen fahren. Mal schnell im Auto. Und gucken, ob das passt. Und wenn es passt, ist gut. Und wenn es nie passt, muss man halt nach einem anderen Hund suchen. Es ist nicht jeder Hund für jeden Menschen geeignet. Und was viel besser ist und was viel wichtiger ist, es ist nicht jeder Mensch für jeden Hund geeignet. Also das ist ein ganz großes Thema.
Aber das ist ja auch jetzt so dein alltäglich Brot, was du auch in deinem Hundeausbildungscenter auch viel machst.
Ja, wir haben mehrere Standbeine in unserer früher kleinen Hundeschule. Mittlerweile wachsen wir da. Bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir das so weit geschafft haben. Ich habe übrigens morgen 18-jähriges Betriebsjubiläum. Also wir werden morgen volljährig. Ich darf auch morgen wählen.
Glückwunsch!
Danke. Also, wir haben mehrere Standbeine. In dieser Blindenfundgeschichte, ja, ich würde es sofort wieder ausbilden. Ich bin da mit Leidenschaft dabei. Wenn ich einen Hund bekommen würde, wenn ich die Umstände passen würden, ja. Assistenzhund ist das zweite Standbein. Das ist momentan relativ gut ausgebaut. Da kommt immer wieder mal eine Frage nach so einem Assistenzhund, wo wir gucken, ja, machen wir Hund finden. Wie wird so finanziert? Geht es über eine Stiftung? Ist es privat finanziert? Muss man gucken. Drittes Standbein, Entschuldigung, ist Lieschen Müller kommt zum Caro und sagt, Hilfe, mein Hund bellt alles an. Also eine ganz normale Hundeschule, die sich mit Verbesserungen von Verhaltensmustern der Hunde oder der Hundehalter kümmert. Meist muss sich ja nur der Hundehalter ändern, dann hat sich der Hund schon mitgeändert. Nächstes Standbein, was wir haben, ist Hundesport. Das ist meine Leidenschaft, die habe ich schon immer. Die habe ich schon ganz, ganz früh entdeckt, gerade was den IGP-Bereich betrifft. Ich bin mit Herz und meiner Seele ein Pferdenfetischist. Ich liebe Pferden. Ich liebe Fussilaufen. Ich liebe Schutzdienst. wenn er gut gemacht ist. Und Schutzdienst, den wir heute praktizieren und machen, hat mit dem Schutzdienst, den ich damals vor, ja, mit 30 Anfang in dem Hundeverein, im Schäferhundeverein, kennenlernen sollte, musste, konnte, wollte, gar nichts mehr zu tun. Dann haben wir diese Hundesportgruppe, also die besteht aus den drei Disziplinen Pferden und Orten. Schutzdienst. Und dann haben wir noch eine Hundepension mittlerweile. Auch da keine Zwingeranlage, sondern die Hunde sind in Zimmern untergebracht, hat also jeder Hund sein eigenes Zimmer. Wir gehen dreimal am Tag mit denen spazieren, wobei dieses Wort mir sehr, sehr schwer über die Lippen kommt, aber da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Darüber reden wir jetzt, weil jetzt du es zum zweiten Mal schon ansprichst.
Genau.
Jetzt bin ich neugierig.
Also, es gibt dieses Wort spazieren, macht mich so, ja, so ein bisschen kribbelig. Spazieren in Verbindung mit dem Hund. Ja, wir bezeichnen das als Spazieren. Für mich ist das ein Unwort. Genauso wie das nächste Unwort ist probieren. Probieren ist die erste Entschuldigung dafür, dass es mir nicht gelingt, bevor ich es versucht habe. Vielleicht bin ich da ein bisschen verquer im Kopf, aber probieren ist nicht so. Wir müssen von uns vorneweg Gedanken machen, wie kann was funktionieren. Spazieren würde bedeuten, wir bewegen uns in Zeit und Raum, weil das Wetter schön ist und haben unseren Hund dabei. Und dann kommen wir zum großen Problem. Das kann unser Hund niemals verstehen. Der weiß nicht, dass ich heute Nachmittag zum Sonntag, weil schönes Wetter ist, zu meiner Tante laufe, weil ich so Kaffee trinke. Der verlässt mit mir den Lagerplatz des Rudels, weil er mit mir was erleben will, weil er mit mir jagen will, weil er mit mir Spaß haben will, weil er mit mir Freude haben will, weil er sein Revier abstecken will. Und wir laufen spazieren. Und dann, der Hund ist voll motiviert, der will total viel Spaß mit mir haben und der Hund soll dann bei uns an lockerer Leine laufen. Das ist ja normal, das kennt man ja so, das soll ja so sein. Aber der Hund ist komplett unterfordert und dann bilden sich Verhaltensmuster aus. Der Hund guckt mich dreimal an, der Hund guckt mich viermal an, ich kommuniziere nicht mit dem Hund, ich sage ihm, wenn er zu sehr an der Leine zieht, dass ich das nie wünsche. Ja, und dann macht er halt sein Eigenleben. Das heißt dann für den Hund, wenn ich das Rudel verlasse mit dem Herrchen oder Frauchen, dann muss ich mich selbst bespaßen. Weil der da oben oder die da oben macht ja nichts mit mir. Und da kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Ich nenne es Training. Egal, was ich mit meinem Hund tue. Jede Minute ist für mich Training. Ich stimme mich so darauf ein, dass ich, wenn ich mit meinem Hund was tue, und wenn der nur bei mir im Büro liegt, ist es für mich Training. Und Training heißt, extrem hohe Qualität, aufmerksam sein, belohne gute Momente. Und das muss nicht immer das Futter sein. Das kann auch das emotionale Feedback sein. Das kann der positive Gedanke sein. Mein Hund liegt hier am Kissen. Ich bin mit dem total glücklich. Sie schläft tief und fest. Und genau dieses Verhaltensmuster möchte ich haben. Genau in dem Moment rufe ich meinen Hund und sage, jetzt habe ich Zeit für dich. Jetzt möchte ich kuscheln. Jetzt möchte ich schmusen. Löst bei meinem Hund zum Beispiel den Schalter aus. Oh, wenn ich brav auf meinem Kissen liege, dann hat der Papa Zeit für mich. Wenn ich dahin laufe und meine Liebkosungen und Schmuseeinheiten einfordere, dann hat er keine Zeit für mich. Warte, lass mich kurz überlegen. Jo, ich bleibe auf meinem Kissen liegen, dann ruft er mich schon. Und ich glaube zu behaupten, dass ich meine Hunde mehr streichle und liebkose als jeder andere. Aber ich bin auf einer Reise. Ich suche den guten Moment, wann sich für mich ausbildungstechnisch lohnt. Wenn es für mich trainingstechnisch lohnt, ich brauche in meiner Wohnung, in meinem Haus, wir haben Mehrhundhaltung. Hunde, die defensiv sind in der Wohnung, die dann nicht das Spielzeug zu mir tragen, die nicht mit dem anderen Hund spielen wollen, weil ich habe eine ganz normale Wohnung, ein ganz normales Haus und ich möchte das nicht zum Hundeparadies ausbauen. Wir können gerne Spaß haben draußen, wir können gerne Vollgas haben, wir können Leidenschaften entwickeln, wir können Hundesport machen, wir können alles da draußen machen. Aber in der Wohnung möchte ich, dass meine Hunde ausruhen und passiv sind. Und um das zu gewährleisten, suche ich passive Momente und die mache ich wieder wichtig. Zum Beispiel. Und da brauche ich kein Futter dafür. So ein bisschen Leitspruch. Geh auf eine Reise und die beginnt morgens, wenn ihr wach werdet mit eurem Hunden, ich mit meinem Hund. Und dann gehe ich auf eine Reise und suche die guten Momente. Das heißt, immer wenn mein Hund sich richtig verhält, so wie es mir passt, dann sage ich ihm das. Und dann teile ich ihm das mit. Über. Komm her, schmusen. Oh, ich hab dich lieb. Du bist so eine süße, zuckersüße Maus. oder das machst du richtig, ihr seid toll. Also meine Hunde wissen auch, ob ich ihr sage oder ob ich den Einzelnen meine. Deswegen haben unsere Hunde alle eigene Namen, damit ich die auch einzeln rufen kann und die anderen sollen bleiben. Also das funktioniert dann schon recht gut. Und so eine grundsätzliche Rudelstruktur mit klarer Beschäftigung, mit klaren Aufgaben führt zu einem aus unserer Sicht glücklichem Hundeleben. Er kann mit mir alles an Spaß haben, aber eins ist Bedingung, er soll mir zuhören. Und dieses Zuhören machen wir extrem wichtig. Und da gibt es reichhaltige Möglichkeiten. Futter, streichen, anfassen, Blickkontakt, gute Momente regenerieren. Und uns, glaube ich, oder den meisten Hundebesitzern geht das ein bisschen verloren, dass dieses gute Momente haben, dass das normal wird. Und wenn jemand das so einschätzt, ja, es ist normal, dass mein Hund an lockerer Leine geht. Es ist normal, dass mein Hund zu mir kommt, wenn ich ihn rufe. Es ist normal, dass der in der Wohnung passiv ist. Ja, für viele ist das normal. Für mich ist das nicht normal. Für mich ist es immer belohnenswert. Und wenn es nur das kleine Zwinkern mit dem Auge ist auf die Decke, du machst das gut. Du bist toll. Und dann, wenn ich jetzt so erzähle, dann kriege ich Gänsehaut schon, wenn ich an mein kleines Baby jetzt denke oder an meine große Hündin denke, dann habe ich einfach Glücksgefühle. Und es ist so, wie wir das sehen. Das muss nicht für jeden gelten. Aber für uns ist es wichtig, gute Momente zu sammeln. Gute Momente mit meinem Hund. Genieß das Leben mit deinem Hund. Und wenn mein Hund was richtig macht, dann kostet es nichts, ihm das mitzuteilen. Im Idealfall könnte ich sogar das Futter verdienen, darüber noch steuern. Weil mein Hund geht mit mir raus. Und jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe da von einer wahnsinnig tollen Züchterin einen wahnsinnig tollen Hund gekriegt. Die ist jetzt 16 Wochen alt. Wenn wir zusammen Gassi gehen, dann macht die einmal Pipi und dann ist die neben mir und sagt, hey Alter, ich habe Lust auf dich, ich will mit dir. Was können wir tun? Und wenn wir nur ein profanes Warten üben, warten und stillsitzen, und das bezahle ich, belohne ich, über Streicheln, über Futter, über Kuscheln, über, ja, jetzt darfst du. Wir suchen gute Momente und diese guten Momente sind so, so, so häufig. Nur wir Menschen oder Hundebesitzer haben, aus meiner Sicht, verlernt, die zu erkennen. Und sobald etwas normal ist, ist es uns nicht für uns emotional nicht mehr bedeutend. Es ist normal, ja, es ist normal, dass wenn ein Hund im Freilauf ist, dass der herkommt. Nein, das zeigt mir meine berufliche Karriere. Das ist nicht normal, dass nur ein Hund kann. Also kann ich es ihm doch mitteilen, wenn er was toll macht. Geht auf eine Reise, sucht gute Momente und dann werdet ihr glücklicher sein. Und eure Hunde auch. Also das ist mal ganz Fakt. Wenn die eine Aufgabe haben, dann sind die total happy.
Wie die Schön, dass du im Podcast bist, Caro. Ich glaube, da spreche ich sowohl von Jan als auch für mich, dass wir wirklich mit unseren Gedanken auch viel dahin gehen, dass wir sagen, warum bestätigen wir jetzt mal nur als Beispiel, haben wir auch schon darüber mal in einem anderen Podcast geredet, der Hund läuft im Agi-Parcours und macht ganz, ganz viele Geräte toll und dann macht er eine Sache schlecht und wir hängen uns an dieser schlechten auf, obwohl er davor ja 10, 12 Geräte toll gemacht hat. Oder wie du gesagt hast, ist es vielleicht nicht normal, dass der Hund ruhig irgendwie da liegt und mich auch in Ruhe lässt oder einfach mal da sein kann oder dass er herkommt oder so, dass wir auf ganz, ganz viele andere Sachen uns fokussieren. Und schön, dass jetzt auch, ohne dass wir das abgesprochen haben, dass du das jetzt so nochmal erwähnst. Gerade auch, was das Spazierengehen und alles angeht. Ne? Dass eigentlich der Mensch ja dazu neigt, wir warten, bis was schlecht ist. Und da nehme ich mich ja auch nicht raus. Ja. Und dann fokussieren wir uns auf die schlechten Sachen. Und der Hund sagt ja aber, ach cool, damit kriege ich ja wieder Aufmerksamkeit. Ne? Und
das ist so ein ganz heißes Thema, Miri.
Ja.
Also unsere Hunde haben 24 Stunden Zeit, uns zu beobachten. Ja. Die wissen, wie es uns geht. Die wissen, wann und wie kann ich den Typen da manipulieren. Da gibt es so einen ganz lustigen Comic. Da ist auf einem gezeichneten Comic, da ist ein Mann mit einem großen, ich nenne es mal keine Rasse, aber mit einem großen Hund, der hat auf einer Sackkarre einen Kühlschrank dabei. Dann kommt ein anderer Hundebesitzer und fragt, warum fährst du den Kühlschrank da spazieren? In so einer Sprechblase. Und der Mann antwortet, wenn ich ihn rufe, kommt mein Hund nicht, aber wenn die Kühlschranktür sich öffnet, dann kommt er. Das ist eigentlich so aussagekräftig wie nur alles. Der Hund hat 24 Stunden Zeit, mich zu beobachten. Der weiß, wo meine Stärken sind. Der weiß, wie er mich kriegt. Sofort. Und jetzt macht der sich sein bequemes Leben daraus. Und für meinen Hund ist ganz klar, wenn der mir zuhört, dann ist es für ihn das einfachste Leben, was er haben kann. Er muss mir nur zuhören. Ich muss nicht strafen, ich muss nicht böse sein, ich muss nicht schimpfen. Ich muss einfach mal gute Momente sammeln. Und die muss ich meinem Hund wichtig machen. Und da ist für uns zum Beispiel das Futter eine Quelle, die unerschöpflich ist, weil essen muss jeder Hund. Und wenn man sich so als Hundeschule, und da gibt es ja viel, die damit hausieren gehen, dass die sich artgerechte Hundeausbildung auf die Fahne schreiben. Ich weiß nie, ob die wirklich drüber nachgedacht haben, was da steht. Artgerecht. Das besteht aus mehreren, kann man so mehrere lustige Wortspiele draus machen. Ja, klar, das ist eine Art, ein Hund, ja, ein domestizierter, im Rudelverband lebender Beutegreifer. Ja, gerecht. Ja, sind wir immer alle immer gerecht zu unseren Hunden? Versuchen wir das wenigstens? Oder hat der Hund auch vielleicht Rechte, wenn das so in dem Wort da drin steht? Das ist immer so, wo wir immer denken, was würde den Hund denn, wenn der reden könnte, was würde der denn wollen? Der braucht ein intaktes Rudel, der braucht einen Job, der braucht Jagderfolg, der wie der auch immer aussieht. Und ich glaube, dass sich jemand ein großes Grundstück hält, wo der Hund dann hektarweise Land hat und sein Kaninchen selber fangen darf. Das sind wir ja jenseits von Gut und Böse. Aber dieses Hör mir zu und es lohnt sich für dich, ist für uns extrem wichtig. Zumal, jetzt spreche ich mal nur von meiner Person oder von den Leuten, die mich in meinem privaten Umfeld umgeben, denen ist Loben was ganz Wichtiges. Ich bin doch lieber dabei, jemanden zu belohnen, wenn er was geschickt oder richtig gemacht hat, als ihm permanent zu sagen, hey, das ist Mist, das ist Käse, das ist blöd, das ist doof. Also ich habe eine Mitarbeiterin, mittlerweile eine, bald vielleicht noch einen zweiten Mitarbeiter dazu, die ist sowas von verlässlich, die ist sowas von motiviert, die ist umsichtig. Ja, aber die habe ich noch nie korrigieren müssen. Die habe ich einfach immer nur oft genug gesagt, wenn sie was toll macht. Und für Lob sind wir da alle empfänglich. Und ich habe mir doch keinen Hund angeschafft, um dem zu sagen, was er für Mist macht. Oder dass er falsch ist. Oder dass er ja Fehler macht. Ich habe mir einen Hund angeschafft, weil ich mit ihm eine gute Zeit verbringen will. Das ist mein Hund. Und mein Hund soll mit mir ganz, ganz intensive Verbindung eingehen. Und das geht nicht, wenn ich ein Fallensteller bin und sage, jetzt habe ich die Übung so gestaltet, dass er genau das machen muss. Und jetzt kann ich ihn strafen. Das habe ich früher gemacht. Ja, da bin ich nicht mehr stolz drauf. Ganz, ganz früher da mit dem ersten oder mit dem zweiten Hund, dann da wurde halt so ausgebildet. Und wenn du das nie getan hast, dann habe ich dir schon gesagt, dass du das zu machen hast. Aber da wohlgefühlt habe ich mich noch nie dabei. Und ich glaube, es ist schwierig, Leute, die über Jahre lang ihren Hund über Korrektur ausgebildet haben, dieses Trainingssystem zu eröffnen. Es gibt Leute, die lassen sich abholen, das merke ich immer wieder bei meiner Kundschaft. Und wenn diese Leute dann merken, wenn sie sich umstellen, dass der Hund viel verlässlicher wird und dass sie nie mehr schreien müssen und nicht mehr brüllen müssen und nicht mehr an der Leine reißen müssen, dann sind die Feuer und Flamme für dieses System. Wie gesagt, grundsätzlich, wer zu mir zur Hundeschule kommt, der kriegt eine Aussage, eine wirklich wichtige Aussage. Und die heißt, ich gehe mit deinem Hund so um, als wäre es meiner. Und damit kann ich schon mal sicherstellen, dass ich den Hund nicht strafe. Korrektur, irgendwann muss die sein. Das ist wie mit dem Führerschein. Wenn ich zu schnell bin, dann muss ich halt bezahlen. Aber grundsätzlich sollte ich erstmal das Fahren erlernen. Grundsätzlich sollte ich erstmal die Regeln erlernen. Grundsätzlich sollte ich erstmal ja Spielregeln beherrschen. Und wenn mein Hund die von Anfang an gut lernt, dann brauche ich mit Korrektur relativ wenig zu tun. Oder habe ich mit Korrektur wenig zu tun. Deswegen sind wir sind nicht gegen etwas. Also wir wollen das, sind nicht gegen das Leineziehen, sondern wir sind dafür, dass lockere Leine gehen belohnt wird, zum Beispiel. Oder wir sind nicht gegen das Weglaufen oder das Raufen mit anderen Hunden. Wir sind dafür, dass das gute Verhalten, das richtige Verhalten in den Fokus gerät. Das ist unser Plan vom Leben im Hund. Deswegen belohnt dein Hund so oft es geht, wenn er was richtig macht. Das heißt nicht, dass unsere Hunde zum Betteln neigen. Wir haben ein ganz klares Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wenn mein Hund zum Beispiel jetzt hier zu mir an den Stuhl käme, wüsste ich ganz genau, dass er wieder gehen würde, ohne dass ich ihn wahrgenommen habe. Liegt er brav auf seiner Decke, kann ich ihn gerne zum Schmusen holen. Was wird der Hund lernen? Klassischer Lerneffekt, Versuch und Fehlversuch. Also der gelingt bei uns auch.
Lass uns da mal noch einen Schwenker, weil wir ja doch ein Agility-Podcast hauptsächlich sind, in den Hundesport so ein bisschen machen. Mhm. Arbeitet ihr praktisch auch viel mit diesem Aufbau, jetzt was mehr Normaltraining ja jetzt eben war oder Alltagstraining, auch im Hundesport? Und denkst du, das würde tatsächlich auch im Agi vielleicht dann eher den Erfolg bringen?
Also, würde da gerne ein Beispiel machen.
Ja, gerne.
Ich würde gerne, also meine Kunden kriegen das alle, die das erste Mal mit mir Kontakt haben. Und zwar ist das unser Puzzlespiel. Und ich glaube, dieses Puzzlespiel ist auf alle Anwendungen im Hundesport, egal was ich tue, runterzubrechen und dient als Beispiel dafür, wie bei uns oder wie grundsätzlich aus unserer Sicht. Und wie gesagt, wir wollen da niemanden verallgemeinern, wir wollen das niemanden überstülpen, wie Hundeausbildung bei uns funktionieren sollte oder bei uns funktioniert. Stell dir vor, du hast ein Puzzlespiel, ich schenke dir eins und ich würde dich bitten, du machst jeden Schritt einzeln, sollst du mir erklären, der dafür notwendig ist, das Puzzlespiel jetzt und hier fertigzustellen. Ich schenke dir das, die meisten, dann frage ich immer den Kunden, was würde ich als erstes machen? Ja, ich suche mir die Ecken aus. Ich sage, stopp, wir fangen nochmal von vorne an. Also, ich schenke dir ein Puzzlespiel, bitteschön. Danke. Ui, guck, erster Schritt. Zweiter Schritt, anschauen. Dritter Schritt, erkennen, was da für ein Bild drauf ist. Grüne Wiese, rotes Haus, blauer Himmel. Hört sich jetzt total blöd an, dieses Beispiel, aber mir fällt da immer nichts Besseres ein, weil das beschreibt es genau auf den Punkt. Also, dieses Puzzlespiel sieht aus, grüne Wiese, rotes Haus, blauer Himmel. Nächster Schritt wäre, Folie ab. Deckel öffnen. Dann in die Kiste reinschauen. Ist es perforiert als Platte oder ist es in einem Tütchen, wo ich die Puzzlesteine ausschütten muss. Also Tütchen öffnen, ausschütten. Und dann liegen die Teile da. Und jetzt könnte ich schon mal ansatzweise versuchen, diese Ecken zu finden. Und dann finde ich den Rahmen, die Außenseiten, ergänze meine Puzzlespiele, habe die nach Farbe sortiert. Und dann wird irgendwann das Puzzlespiel fertig sein. So sollte Hundeausbildung funktionieren. Überschrift, zerlege die Übungen in so kleine Teile wie möglich. Und ich glaube, dass ich jetzt, das muss ich zu meiner Schande geschehen, dass ich vom Agi null Plan habe. Deswegen, wir bilden das nie aus, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, wenn es bei mir im IGP funktioniert, dass es genauso im Agi funktioniert oder beim Pferden, da weiß ich, dass es funktioniert oder bei den Assistenzhunden weiß ich, dass es funktioniert. Wenn ich diese Übung so kleinteilig wie nur möglich mache, dann hat mein Hund die Chance zu verstehen, was ich will. Und zusammensetzen kann ich dann immer. Aber die Reihenfolge. Es ist auch schwierig, jetzt dem Hund beizubringen, dass er das Bällchen holen soll, wenn er noch gar nicht weiß, dass er da reinpassen darf. Es ist schwierig, dem Hund Sitz zu sagen, wenn er noch gar nicht weiß, was Sitz bedeutet. Deswegen machen wir es für unseren Hundesport so, dass wir, wenn wir Hundesport machen und die Hunde auch im Alltag handeln, getrennte Hörzeichen haben. Die bleiben dann komplett im Hundesport und für Alltagssitz sagen wir halt, setz dich oder sowas. Wobei ich brauche für meinen Hund kein Setz dich. Mir ist das völlig egal, ob sich mein Hund im Alltag setzen kann oder legen kann. Spielt für mich keine Rolle. Mein Hund sollte drei Dinge beherrschen und die in Perfektion. Das erste wäre, komm her zu mir, sofort alles stehen und liegen lassen. Ich brauche dich jetzt hier. Zweite Geschichte, warten. Da, wo du bist, bleibst du. Egal in welcher Position, ob sitzen, stehend oder liegend, ist mir auch egal. Der soll da warten. Und ich möchte gerne einen Hund haben, der einigermaßen an der Leine geht, weil auch ich habe das gern, wenn der Hund an lockerer Leine läuft. Mehr brauche ich in einem normalen Hundeleben nicht. Alles andere sind Spezifizierung. Und wir müssen uns mal Gedanken machen, vielleicht nochmal, auch weil das im AGI wahrscheinlich eine Rolle spielt, erziehe ich meinen Hund oder bilde ich ihn aus? Also Erziehung findet immer statt, egal wo ich bin. Und Ausbildung findet erst nach der Erziehung statt. Also wir haben es ganz häufig bei uns im IGP, die Hunde sind am Platz eine Sensation. Die laufen recht, also na, stopp. Bei mir in der Hundeschule ist das nicht so. Ganz wichtig, die laufen am Hundeplatz super schön Unterordnung, machen ein tolles Sitz, tolles Anrufen, tolles Apportieren. Und sobald die den Platz verlassen haben, denkt man, man hat einen Dinosaurier an der Leine. Die können nicht an der Leine gehen, die. Aber ich habe 24 Stunden mit meinem Hund Zeit. Davon mache ich vielleicht eine halbe Stunde oder zweimal eine halbe Stunde Training am Hundeplatz, wo sie laufen, Sitzplatz, stehen. Und der Rest, gut, schläft relativ viel so ein Hund, aber dann habe ich viel, viel mehr den Hund um mich. Deswegen ist uns der Alltag immer wichtiger als der Sport. Und sobald mein Hund im Alltag nicht funktioniert, würde ich jede Art von Sport sein lassen. Alltag ist das A und O. Erziehung ist das A und O. Und Erziehung hört sich so dominant an, so böse an. Aber ich glaube, wir sind alle erzogen worden auf irgendeiner Form. Meine Eltern waren sehr sanft mit mir. Die haben mich relativ häufig gelobt für richtige Sachen. Also mein Vater zum Beispiel, der kennt den Rohrstock noch. Also so ist es ähnlich, glaube ich, in der Hundeausbildung. Es gibt da immer eine Weiterentwicklung. Das heißt nicht, dass ich ein Wattebällchenwerfer bin. Also das... Ich sage meinem Hund schon deutlich, was ich möchte, aber ich kann immer nur das verlangen vom Hund, was er auch weiß. Alles andere wäre ja unfair. Und über dieses, ich verlange zu viel, und das geht aus meiner Sicht relativ vielen Hunden im Leben so, dass die einfach permanent überfordert sind und gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Weil man einfach das alltägliche Loben vergisst. Und dieses gute Empfinden oder dieses Wertschätzen guter Momente. Also meine große Hündin ist jetzt fast 7. Wenn die zu mir kommt und ich sie rufe, die braucht die kein Futter mehr. Aber die freut sich mit allem, was sie hat, wenn ich sie streichle. Wenn sie mich kuscheln darf, dann kriegt sie halt das als Lob. Ich kann den Hund immer am besten mit den Sachen belohnen, die er wichtig erachtet. Und die ihm emotional Freude machen. Das kann Futter sein, das kann aber auch Körperlichkeit sein und das kann Emotionalität sein. Und deswegen ein Appell an alle, lobt eure Hunde auch für Kleinigkeiten. Die werden euch verliebt anschauen und die werden glücklich mit euch. Nehmt Kleinigkeiten nie als normal hin. Deswegen, ich lobe so gerne. Ich habe da so viel Spaß dabei.
Ich glaube, ich würde das tatsächlich auch mit dem Abschluss so stehen lassen, weil ich glaube, was Schöneres kann man am Ende gar nicht sagen, außer natürlich... Ich weiß nicht, ob du schon von anderen Podcasts bei uns gehört hast. Wir haben immer am Ende kurze Fragen, kurze Antworten. Für dich natürlich einmal etwas umformuliert, weil es ja nicht ums Agility heute geht. Gar nicht lange überlegen. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, einfach sagen.
Bin mal gespannt.
Hundetraining ist für mich.
Leidenschaft.
Meine Hunde sind für mich.
Alles.
Lieblingstraining mit Hunden.
Pferd.
Das Wichtigste in der Kommunikation mit dem Hund ist für mich?
Ehrlichkeit.
Ein Satz, den ich jedem Hundebesitzer gerne mit auf den Weg geben möchte.
Lob deinen Hund so oft es geht.
Ich glaube, das hast du sehr oft gesagt und das finde ich sehr schön. Jetzt sag uns noch eine Sache. Der eine oder andere fühlt sich jetzt vielleicht inspiriert, wird vielleicht aber auch neugierig, wie du das alles so umsetzt. Bietest du denn Seminare an, Trainings? Wie erreicht man dich? Wie kann man dich kontaktieren?
Also Homepage, ganz normal, Facebook. Homepage wäre caro-für-hunde.de. Caro Hundeschule googeln, findet man uns auch. Instagram findet man uns, Caro Hundeschule. Seminare gibt es, ja, sehr, sehr tolle, glaube ich. Und wird auch gut genutzt. Also wir sind ganz regelmäßig im deutschsprachigen Raum unterwegs und stellen unser Trainingskonzept vor, egal ob jetzt Hundesport, Pferden oder Alltagstauglichkeitstraining. Wir haben zum Beispiel ein Seminar oder einen Workshop, das ist so eine Kombination, da gibt es immer einen ersten Abend mit Theorie, Der hat einen ganz, ja, so bin ich halt, witzigen Titel, glaube ich. Die Frage ist, wer will was von wem? Untertitel, der Goldfisch im Hundenapf.
Der Goldfisch im Hundenapf?
Mhm. Mhm. Ja, was kommt normalerweise in den Hundenapf, Miri?
Futter.
Mhm. Ich kann da einen Goldfisch reinsetzen. Ich brauche diese Schüssel nicht. Das ist der Aufhänger für die ganze Geschichte. Wir haben total viel Spaß, uns kann man buchen, gerne. Wir machen das für Hundevereine, wir machen das für Züchter, die vielleicht ihre Welpen abgeben würden in einer gewissen Zeit und dann die Welpenbesitzer einmal einladen, bevor es dann auf die große Abenteuerreise geht und die Welpenbesitzer einladen und sagen, der Caro zeigt euch mal, wie er das macht. Uns kann man als Einzelperson oder Hundebesitzer, als Familie uns jederzeit besuchen. Wir sind hier nahe Dresden, das ist die wunderschönste Stadt der Welt. Ich bin total verliebt in diese Stadt, bin auch nie weit davon geboren, deswegen ist mein Herz da schon an Dresden angebunden. Unsere Seminare kann man auf unserer Homepage finden und wer ganz arg Lust hat, kann mich einfach anrufen. Und ich werde versuchen zu helfen.
Kann ich definitiv bestätigen. Vielen, vielen Dank für alle Gedanken und alles, was du heute mit uns geteilt hast.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Und vielleicht machen wir auch mal was bezüglich dem Futter verdienen. Das brennt mir noch so ein bisschen auf der Seele.
Können wir gern nochmal machen. Dann machen wir die Leute jetzt schon neugierig dafür.
Genau. Miri, vielen Dank.
Hab noch einen wunderschönen Tag.
Danke dir auch.
Ciao.
Ciao.